Nachdem wir Jesus so begrüßt haben, wollen wir hören, was von ihm berichtet ist, wie er sich manchmal benommen hat. Wie er sich nämlich benommen hat, daran konnte man entdecken, wer er war. Das war nicht immer einfach, nicht immer so, wie wir denken, und das hat auch nicht immer eitel Freude ausgelöst. Vielleicht bedarf es tatsächlich der Erlösung durch sein Kreuz und einer neuen Schöpfung in unseren Herzen, dass wir ihn auch nach diesem Text noch so begrüßen und uns seiner erfreuen. Der Text steht in Matthäus 12, Vers 46 bis 50. Als er noch zur Volksmenge redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und verlangten, mit ihm zu reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters in den Himmeln tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Liebe Gemeinde, auf den ersten Blick sieht dieser Text wenig adventlich aus. Wenn man aber bedenkt, welche Bedeutung die familiären Ansprüche im Zusammenhang mit Weihnachten haben, dann betrachtet man in diesen Vorweihnachtstagen einen solchen Text mit anderen Augen. Dies nämlich ist mein Thema. Und dies will ich Ihnen sagen. Jesus stellt den familiären Ansprüchen den Willen Gottes entgegen. Jesus stellt den familiären Ansprüchen den Willen Gottes entgegen. Und in drei Teilen will ich Ihnen das entfalten. Erstens die Bedeutung familiärer Ansprüche, auch für Jesus. Zweitens die Frage nach dem Willen Gottes. Und dann der mögliche Gegensatz, der Konflikt, das Spannungsfeld am Verhältnis zu Jesu Person. Man kann ohne Zweifel sagen, Jesus hat offensichtlich familiäre Ansprüche erfüllt in seinem Leben. Zugegeben, es ist wenig davon in der Bibel gesagt. Wenig bis nichts. Das meiste muss man sich denken. Vielleicht darum, weil es so selbstverständlich schien. Bis in die Mitte seines Lebens gibt es kaum etwas Auffallendes aus dem Leben Jesu zu berichten. Nichts Neues, offensichtlich nichts Evangeliumhaftes. Da Josef als sein Vater nicht mehr erwähnt wird, auch in diesem Text nicht, darf man annehmen, er sei früher gestorben. Jesus hat also dann als ältester Sohn für die Bedürfnisse seiner Mutter und seiner jüngeren Geschwister gesorgt. So war sein Leben geprägt von familiärer Alltäglichkeit, von Ansprüchen und von Erfüllung von Ansprüchen. Das schließt aber nicht aus, dass Jesus auch in jenen Jahren seines Lebens um eigene Bereiche, um eigene Zeiten, um persönliche Gottesgemeinschaft gerungen hat, nach den Ordnungen und im Glauben seines Volkes. Das hat er sich bewahrt, erkämpft, verteidigt, in Anspruch genommen. Das Lukas-Evangelium deutet das einmal an in einem Bericht von dem 12-jährigen Knaben im Tempel. Sie alle kennen diese Geschichte. Dort hat sich Jesus den bekannten mütterlichen Vorwurf eingehandelt: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Das wurde gesagt, nachdem sie ihn tagelang gesucht hatten. Alle die weitreichenden Verheißungen über diesen Knaben und all die wunderbaren Geschehnisse um seine Geburtsgeschichte haben Maria nicht lösen können aus dem Geflecht seelischer Kräfte, in Fürsorge für ihren Sohn und in Ansprüchen an ihn als Mutter. Sie hatte zu ihm die Beziehung, wie sie eben eine Mutter zu ihrem Sohn hat und schon gar zu ihrem Ältesten. Nun wird uns in diesem Text berichtet, dass nachdem Jesus diesen familiären Kreis verlassen hat, nachdem etwas Neues in sein Leben gekommen ist, in der Mitte seines Lebens, er war etwa 30 Jahre alt, seine Mutter und seine Brüder draußen standen, außerhalb der Volksmenge und verlangten, mit ihm zu reden. Es gab offenbar für Jesus andere Menschen, die für sein Leben wichtig geworden waren. Menschen, die nun zwischen ihm und seiner Familie standen. Dadurch gab es für seine Familie ein Gefühl von Draußensein. Die Jünger, die mit Jesus lebten, schienen drinnen zu sein. Und die Volksmenge stand dazwischen. Und seine nächsten Angehörigen standen draußen. Das nahm die Familie nicht hin. Offensichtlich mit dem Hinweis auf die familiäre Zugehörigkeit versuchte sie an ihn heranzukommen, um mit ihm zu reden. Sie verlangten, mit ihm zu reden. War das zu viel verlangt? Was wollten sie von ihm? Was wollten sie mit ihm reden? Der Text sagt uns darüber nichts und lässt somit wieder unserer Fantasie freien Lauf und lässt damit viel Platz für unser eigenes Leben in einem solchen Geschehen. Warum hat er sie nicht willkommen geheißen? Warum hat er sich nicht zu ihnen gestellt und gesagt, aber natürlich, das ist doch meine Mutter. Wer kann sich den lieben Heiland vorstellen, der sich nicht zu seiner Mutter stellt? Ja, der sie so verletzt, indem er sie draußen lässt und dazu noch seine Geschwister? Warum die Vertiefung dieses Wesenszuges bei Jesus, der so familienfeindlich aussieht? Wir wollen es nicht verschweigen, es ist nicht das einzige Wort, in dem Jesus den Anschein der Familienfeindlichkeit erweckt. Und wir wollen auch nicht verschweigen, dass dieses Beispiel und andere Worte Jesu, in denen er sich scharf gegen seine Familie abgegrenzt hat, von sektenhaften Gruppen zur Begründung herangezogen werden, Menschen von ihrer Familie zu trennen. Davon rede ich aber nicht. Das Herz liest immer, was es liest in der Bibel. Ich möchte das anders zeigen. Zunächst einmal möchte ich von dem Widerstand reden, den Jesus gibt. Den Widerstand gegen dieses, sie verlangten, mit ihm zu reden. Dieser Widerstand steht in einem auffallenden Gegensatz zu Weihnachten als Familienfest. Mit all seinen Ansprüchen, die damit begründet werden. Reden wir nicht von den kleinen Kindern. Reden wir nicht von den Ansprüchen eines Buben, der gerne eine elektrische Eisenbahn will. Verbieten wir ihm das nicht im Namen Jesu. Reden wir nicht vom Tannenbaum und tun ihn als unchristlich ab. Reden wir nicht von den Ansprüchen einer Familie, die gerne einen Tannenbaum möchte. Dann soll sie einen haben. Reden wir viel lieber von den erwachsenen Kindern, von den Großen oder wenigstens von den Heranwachsenden. Reden wir von den Großen und ihren Eltern. Reden wir davon, dass es für das erwachsene Kind, und Eltern sagen ja immer noch Kind, dass es für das erwachsene Kind Menschen gibt, zwischen ihm und seinem Elternhaus. und dass es damit für das Elternhaus ein Gefühl von Draußensein gibt, von Verlorensein. Und es scheint, dass heute mehr Eltern sich draußen fühlen als Kinder. Erwachsene Kinder, meine ich. Wenn man Weihnachten als Großfamilie nicht miteinander feiert, nicht mindestens die allernächsten Verwandten besucht, nicht wenigstens bei seinen Eltern gewesen ist, scheint das eine beleidigende Angelegenheit zu sein, die aufs tiefste Zerwürfnisse schließen lassen. Wie viel Zerreißproben hat wohl solches Weihnachten schon verursacht? Wie viel Schmerzen, wie viel Streit, wie viel Druck? Immer im Anspruch von Weihnachten. Ich rede ja nicht von einer familiären Beziehungslosigkeit. Ich stelle familiäre Ansprüche mit der Begründung von Weihnachten in Frage. Und zwar schmerzlich und gründlich. Familiäre Ansprüche im Namen der Religion. Vielleicht darum, weil sich hier ein seelisches Nachholbedürfnis ausdrückt, das ein ganzes Jahr lang, vielleicht ein halbes Leben lang, nie erfüllt wurde. Weil sich hier jetzt bestätigt und im Namen der Religion ein Anspruch deutlich macht. Jetzt habe ich endlich einmal das Recht auf dich, auf euch. Ausdrückt, dass sonst für sich selbst nicht das Recht in Anspruch zu nehmen wagte, sondern nur versteckt agierte. Jesus leistet dem familiären Anspruch auf jeder Ebene Widerstand. Wenn Jesus, und nun bin ich beim zweiten Punkt, in Frage stellt, wenn Jesus trennt, wenn Jesus zurückweist, dann hat das Heilsbedeutung für alle Beteiligten. Dann ist das heilvoll, heilsam. Also hier auch für die Familie. Wenn Jesus Widerstand leistet, so scheinbar ganz von sich und seiner Person ausgeht, so scheinbar ganz auf seine Person bezogen ist, dann ist das Heil für den, dem er diesen Widerstand gibt. Es geschieht hier mehr als ein psychologisch-therapeutischer Widerstand, obwohl diese Wirkung ohne Zweifel inbegriffen ist. Jesus leistet diesen Widerstand um seiner selbst willen. Es geht ihm, wie er es in diesem Text sagt, um den Willen Gottes. Welch ein Wort. Welch eine Geschichte von einem Wort, der Wille Gottes. Ich wäre fast versucht zu sagen, um Gottes Willen. Was geschieht nicht alles im Namen des Willens Gottes in der Geschichte dieser Welt und von Familien? Nach der Überlieferung von Matthäus sagt Jesus auch, spricht Jesus vom Willen meines Vaters im Himmel. Hier wird eine neue familiäre Ebene eingeführt in das Verhältnis der Menschen und ihrer Ansprüche aneinander. Eine neue Familie, ein neuer Vater, mein Vater im Himmel. Ein neues Verhältnis zueinander, Mutter, Brüder, Schwester. Das Verständnis einer neuen Art von Beziehung wird begründet, mit dem Hinweis auf den Willen des Vaters im Himmel. Es könnte den Anschein erwecken, als ob diese Geschichte inzwischen in aller Welt bekannt ist. Sie können am Fernsehen sehen, wie sich arabische Brüder umarmen. Sie haben zwar noch keine Schwester, die sie umarmen, soweit sind die noch nicht, aber die Brüder werden da immerhin umarmt. Kommunistische Machthaber hingegen umarmen sich also auch mit einem Bruderkuss. Kirchenführer umarmen sich mit einem Bruderkuss. Es scheint, als ob die neue Familie langsam die Welt erobern würde. Aber ich habe den Eindruck, dass da etwas nicht stimmt. Ich bin zwar geneigt anzunehmen, dass diese Art Weltbrüderschaft, dieses Überschreiten nationaler Grenzen, irgendwo etwas zu tun haben muss mit Jesus in der Geschichte. Irgendwo einen Impuls in die Welt gebracht hat. Man müsste das näher untersuchen. Wollen wir heute lieber vorsichtiger bei uns selber bleiben, persönlicher bleiben. Jesus begründet die neue Beziehung damit, dass sie den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was tun die denn, auf die er da verweist? Sind das diejenigen, die das Gesetz halten? Dann meine ich, hätten hier andere sitzen müssen als die 12. Ist es die Volksmenge? In der Überlieferung des Lukas-Evangeliums wird deutlich, dass Jesus nicht nur die Jünger meinte, sondern auch auf die Volksmenge deutete und sagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dort sagt, heißt es dann, wer den Willen Gottes tut. Jesus begründet, im Text steht übrigens nichts. Man kann dem Text nichts entnehmen, was Jesus wohl so unmittelbar meinen könnte, dass die den Willen Gottes tun und worin. Man muss sich schon darüber Gedanken machen. Jesus begründet die Nähe zu ihm. Den Charakter des Verhältnisses zu ihm. Wer er ist, als wer er gesehen wird, betrachtet wird, erlebt wird. Heilbringender Wille Gottes für das Volk, für die Welt, diesen heilbringenden Willen Gottes tun und damit die Nähe Jesu haben. Was heißt das? Es scheint, als ob der Wille Gottes objektiv wäre. Man müsse den Willen Gottes nur erkennen und ihn tun und dann könne man Jesus gefallen und gehöre zu seiner Familie. Aber was ist er? Was heißt das praktisch? Könnte es bedeuten, dass da Menschen um ihn sind, die in den Augen der Religion ihrer Zeit den Willen Gottes mit Sicherheit nicht erfüllt haben. Warum auch immer. Und die nun beginnen, diesem Jesus zu trauen. Und die sich dieses ihm Trauen etwas kosten lassen. Die beginnen, ihm zu glauben. Darum sind sie auch da. Sie sind nicht da aus familiären Gründen. Sie sind nicht da aus verwandtschaftlichen Gründen. Sie sagen nicht, du gehörst doch sowieso zu uns. Sondern die Menschen, die da sind, sind um Jesu selbst willen da. Das heißt, um dessen Willen, wer er ist, das spüren sie. Und was tun sie? Sie sind da. Und trauen dem. Das tun sie. Der da mit ihnen so spricht, versteht sich, drückt sich aus, lebt, als der Mann, der Gottes Gegenwart lebt. Als der Mensch, der für sein Leben, seine Berufung, seine ganze Person den Willen Gottes in Anspruch genommen hat. Der für seine ganze Person eine Autorität angenommen hat, wenn Sie so wollen, einen Anspruch Gottes an ihn. Und zwar an seine Person ganz ernst genommen hat. Und es scheint so, so wird es beschrieben, als ob dieser Anspruch Gottes, der zu ihm kommt durch Wort und Geist, in der Tiefe seiner Seele, seines Herzens eine Entsprechung findet. Ja sagt. In dieser Stunde ist Gott unter den Menschen. In der Person eines Menschen, der dem Anspruch des Vaters sein Innerstes geöffnet und anvertraut hat. Und diesen Anspruch Gottes gelebt hat, nicht mehr als den Anspruch eines Gottes, der den Menschen versklavt, der all den seelischen und geistigen Ansprüchen aneinander noch das Recht verleiht der Religion, sondern als ein Mann Gottes, der die größte Kostbarkeit in die Welt gebracht hat mit seinem Leben, die Würde der Person, als Anbruch einer neuen Zeit und neuen Schöpfung gelebt hat, aus der Nähe Gottes, nicht aus der Forderung an alle Welt. Im Johannesevangelium hat Jesus einmal gesagt: Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, habe ich mit ihnen geteilt. Wir haben vor längerer Zeit einmal nachgedacht über den Zusammenhang jenes Wortes Herrlichkeit und Würde. Und es besteht ein sehr enger Zusammenhang. Die Würde, die der Vater dem Sohn gegeben hat, hat er mit uns geteilt. Und das passiert in dieser Stunde. Und nun gibt es in der konkreten Situation des Lebens Konflikte. Konflikte, die wie kaum etwas anderes Unvereinbarkeiten deutlich machen können. Nämlich der Anspruch an einen Menschen, auf irgendein Recht begründet, den Menschen entwürdigt, den der entstellt und der, an den er gestellt wird. Und nirgends scheint das tiefer einzudringen in unser Selbst, uns zu prägen und festzulegen, als in den familiären Ansprüchen von den frühesten Tagen unserer Kindheit an. Darum kann man mit uns so viel machen, wenn man sich auf den Willen Gottes beruft. Darum sind die Menschen so verfügbar, wenn nur einer kommt und sagt, das ist der Wille Gottes für dich. Warum? Weil er ihn selbst nicht kennt. Und wenn du ihn selbst nicht kennst, dann kann jeder kommen und dir sagen, was der Wille Gottes ist. Und damit mit dir machen, was er will. Darum sagt Jesus, dass die neue Beziehung begründet ist im Tun des Willens des Vaters im Himmel. Was bedeutet? Dass in der Nähe Jesu es eine Nähe aus Berufung gibt. Eine Gemeinschaft aus Berufung gibt. Oder wenn Sie es lieber so wollen, eine Gemeinschaft aus Nähe, aus Liebe gibt. Eine Nähe aus dem Gehorsam des Vaters gegenüber. Eine Nähe als Sendung der Liebe gibt. Und nicht als Erfüllung von Ansprüchen. Das muss in unserem Herzen ein Kreuz errichten. Das muss in unserem Leben zu einem Konflikt führen. Es kann ja gar nicht anders sein. Hier stehen unvereinbare Ansprüche einander gegenüber. Und darum wird an dieser Stelle die Unvermeidbarkeit des Kreuzes deutlich. Nähe aus dem Geheimnis Gottes. Befreiung aus dem Zwang, dem innersten Zwang, den ein anderer in mir ja nur auslösen kann, weil er in mir ist. Aus meiner Fremdheit, den Gedanken Gottes für mein Leben gegenüber, bin ich ein Ausgelieferter dem Willen der Menschen. Da hinein kommt das Wort Jesu als eine erlösende Kraft. Da hinein hat Jesus Nähe, befreiende, erlösende Nähe des Vaters konkret gelebt. Da hinein hat er seiner eigenen Familie Widerstand geleistet. Was wäre das für ein Fest, das aus dieser Freiheit heraus gefeiert würde? Vielleicht würde es wirklich ein Fest. Was wäre das für ein Fest, in dem nicht mehr diese tiefe religiöse Zwanghaftigkeit uns bestimmt? Wo wir nicht mehr Wochen für Wochen durch die Adventszeit gejagt werden, nur um die Ansprüche zu erfüllen. Von den Geschenken angefangen bis zu den Besuchen und das Dasein und die Stimmung und was sonst noch alles dazu gehört. Wenn wir aus dem Horchen auf diesen lebenslangen Prozess der Klärung unseres Herzens im Angesicht Gottes und der Nähe Jesu Christi miteinander feiern könnten, einander begegnen, finden, ob in der Familie, ob mit anderen, das kann niemand so genau sagen. Das müsste man erfragen. Nicht mehr fraglos verfügen, erfragen, erbitten, horchen. Haben wir nicht gesagt, an Weihnachten wäre der geboren, der die Welt erlöst? Haben wir nicht gesagt, an Weihnachten kommt die Nähe Gottes zu uns? Wenn diese Nähe Gottes in der Geburt Jesu Christi in unseren Herzen geschieht und Jesus in uns geboren wird, dann beendet er den Anspruch aufeinander. Und eine befreiende Gemeinschaft nimmt Platz. Und sei es nur für ein paar Augenblicke. Und sei es nur für ein paar Stunden. Und sei es nur für einen Nachmittag oder einen Abend. Wenn das geschehe, wäre Weihnachten geworden. Und wenn wir dann die Verheißungen wieder vergessen, wenn die alte Mutter- oder Vaterkraft wieder über unser Herz regiert und wenn wir die alten Ansprüche wieder stellen im neuen Jahr, wäre eine Chance, dass wir in der Zurückweisung Jesu durch irgendeinen Menschen, in irgendeiner konkreten Situation, durch eine Verweigerung, wieder zurückgeworfen würden auf den Augenblick, an dem wir Heil erlebt haben in unserem Leben. Und Jesus in uns geboren, nun sich aufmacht, zu werden, zu wachsen, zu reifen in unserer Person. Amen.